Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute nochmals über die kommende RNA-Impfung eine Sendung darüber machen, das Ganze mal betrachten aus verschiedenen Blickwinkeln. Und ich habe hier den Chefarzt von der Paramed in Baar eingeladen, nämlich der Herr Dr. Med Simon Feldhaus. Ganz herzlich willkommen, lieber Simon.
Dankeschön, danke.
Wir hatten ja schon mal eine RNA-Sendung gemacht, ja. Das war noch im April, weißt du noch, das ist ja auch explodiert in den Zuschauerzahlen. Ja. In der Zwischenzeit ist das alles ein bisschen abgeflacht. Heute taucht es wieder auf, jetzt wird es aktueller denn je. Kannst du uns einfach mal ein bisschen updaten, was uns da erwarten könnte?
Ja, gerne. Ich halte das für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und vorweg muss man erstmal eines sicherstellen, es geht weder um Verschwörungstheorien, um irgendwelche komischen Dinge. Ich bin auch überhaupt kein Impfgegner. Ich impfe Patienten, ich bin selber geimpft, meine Kinder sind geimpft. Hat also damit gar nichts zu tun. Es geht um Fakten und Realitäten in der Entwicklung von Impfstoffen, mal ganz banal ausgedrückt. Und es kommt jetzt eben auf uns etwas zu, wo Impfstoffe zurzeit, wie ja alle wissen, in Studien sich befinden und damit kurz vor der Zulassung, diese dann angewendet werden müssen. Und jetzt geht es einfach mal darum, da gibt es ein paar Sachen, die muss man einfach erstmal beachten und wissen. Zuerst zwei kurze Geschichten. Was sind das eigentlich? Wir haben zwei unterschiedliche Impfstoffe zurzeit. Das eine wird ein sogenannter mRNA-Impfstoff werden, ein Messenger-RNA-Impfstoff. Das zweite, das geht so ein bisschen unter in der Diskussion, ist was ganz anderes. Das ist ein vektorbasierter Impfstoff. Das ist zwei unterschiedliche Formen. Der AstraZeneca-Impfstoff, der sogenannte Oxford-Impfstoff, das ist ein Virus-Impfstoff. Die anderen sind mRNA-Impfstoffe, sind zwei unterschiedliche Prinzipien. Um das nur ganz kurz zu erklären, mRNA heißt, in dieser Spritze befindet sich wie eine Art Bauanleitung. Die wird gespritzt, der Körper liest diese Bauanleitung ab und baut einen Eiweiß. Dieses Eiweiß sieht genauso aus oder entspricht dem Oberflächeneiweiß dieses Virus, dieses Coronavirus als Beispiel. Und dann baut der Körper, weil es sich um ein Fremdeiweiß handelt, dagegen Antikörper. Das ist das Prinzip. Von ersten Blick recht intelligent. Beim zweiten Geschichte wird dieses Eiweiß aber nicht als Bauanleitung in den Körper gespritzt, sondern jetzt ist diese Information als Erbinformation in einem lebendigen Virus. Der kommt bei diesem Hauptimpfstoff vom Affen. Das ist ein sogenannter Adenovirus. Das ist ein DNA-Virus.
Also wir spritzen uns DNA von einem Affen?
Nicht nur das, erstmal den Virus. Den Virus, der aus dem Affen kommt, der wird in den Körper gespritzt. Und was jetzt eben passiert ist, dass hier jetzt eine Interaktion mit dem Genom des Menschen passiert. Bei dem mRNA-Virus nicht. Da wird nur der Bauplan gespritzt. Wenn das vektorbasiert wird, wird ein Virus in den Körper gespritzt und ein Virus vermehrt sich im Körper, indem er in Zellen geht und dann Dinge verändert. Das heißt, dieser Virus kommt in den Körper, geht in die Körperzellen und führt dann zu einer allerdings grundsätzlich erstmal harmlosen Infektion. Das ist nicht das Problem. Und dann werden eben diese Bausteine freigesetzt, die dann eben auch wieder zu einer Antikörperbildung führen. Das Ende ist das gleiche wie beim mRNA-Virus, aber der Weg dahin ist ein anderer. Und dieser Vektorimpfstoff, der mit einem Virus funktioniert, da ist nicht auszuschließen, dass der mit der Genetik des Menschen etwas tun könnte. Der mRNA-Impfstoff kann das nicht. Aber der andere eben schon. Das muss man schon mal unterscheiden. Wir haben zwei verschiedene Impfstoffe, die auf uns zukommen.
Sind beide zur Diskussion in der Schweiz und in Deutschland?
Das sind die beiden. Das eine ist der sogenannte Pfizer und das andere ist der Astra-Impfstoff, der zurzeit diskutiert wird. Oder BioNTech-Impfstoffe sind diese mRNA und das andere sind diese Vektorviren. Das wird schon mal nicht so ganz immer so deutlich formuliert. Muss man unterscheiden. Ist auch ein unterschiedliches potenzielles Risiko, wenn man jetzt auf längerfristige Geschichten
sieht. Also die Leute, die ängstlich sind für das, was kommt, wären es eigentlich mit diesem Oxford-Impfstoff besser bedient?
Nee, umgekehrt. Der Oxford-Impfstoff ist der mit dem Virus. Der ist vielleicht noch heikler. Der andere, der mRNA-Impfstoff, der wäre etwas unproblematischer. Vielleicht. Das ist erstmal das Grundprinzip. Zwei unterschiedliche Impfstoffe. Das eigentliche Problem kommt aber noch eine Stufe weiter. Das ist, wie werden Impfstoffe nach ihrer Entwicklung getestet auf Wirksamkeit und Sicherheit. Das ist ein standardisiertes Verfahren. Da gibt es Phase-1-Studien, das heißt, da wird eine Grobstudie gemacht, da kommt an Tieren. Dann kommt eine Phase-2-Studie, wo es um die Wirksamkeit geht und potenzielle Nebenwirkungen an Tieren. Und dann kommt die Phase-3-Studie, die an Menschen, Probanden, Freiwilligen, ausgesuchten Personen gemacht wird. Da geht es dann auch um Wirksamkeit, aber auch um andere Nebenwirkungen. Diese Studien laufen nacheinander ab und brauchen Zeit. Und die normale Studie, die normale Entwicklungsdauer, wenn ein Impfstoff neu entwickelt wird, 8 bis 9 Jahre. Das ist der Standard. Man hat dann jetzt bei den neuen, man muss jetzt wissen, diese beiden Impfstoffe, sowohl der mRNA als auch dieser Virusimpfstoff, die hat es vorher noch nie gegeben. In der Theorie zwar schon, man hat sich mit der Theorie natürlich schon beschäftigt, aber es gab noch keinen fertig entwickelten oder gar zugelassenen Impfstoff. Das heißt, wir reden hier von einer kompletten Neuentwicklung. Heißt 8 bis 9 Jahre. Was jetzt passiert ist, ist Folgendes. Und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das ist real. Ein Herr Bill Gates, ausgesuchter Fachmann für Medizin, hat ein System letztendlich im Computer entwickelt, wie man diese Studienzeiten, die man braucht, einfach verkürzen kann. Dem sagt man heute teleskopieren. Wie so ein Teleskop, wo ich einfach zusammenschiebe.
Durch Hochrechnungen wahrscheinlich. Ja?
Er hat das angefangen umzurechnen und eben auf dessen Idee ist dann diese ganze Entwicklung weitergegangen. Nicht die Entwicklung der Impfstoffe, sondern wie untersuche ich die Sicherheit der Impfstoffe. Er hat gesagt, wenn man das so und so macht, kann man unglaublich Zeit sparen. Und das läuft so, dass die Phase 1 und die Phase 2 gleichzeitig ablaufen. Das war vorher hintereinander. Jetzt läuft das gleichzeitig ab. Und schon in dieser Studienphase, bevor man die endgültige Auswertung dieser ersten zwei Studien hat, beginnt man bereits mit der Phase 3 mit Patienten. Also man macht einfach Dinge jetzt, die vorher nacheinander waren, macht man jetzt gleichzeitig. Das verkürzt logischerweise enorm die Zeit. Beinhaltet aber auch ein erhöhtes Risiko, weil einfach Dinge schneller ablaufen, habe ich nicht mehr genügend Zeit auf Reaktionen und Nebenwirkungen zu warten. Das muss man einfach schon mal wissen. Der bisher am schnellsten in die Zulassung gekommene und immer noch auf dem Markt, also nicht zurückgenommene, damit als möglicherweise sicher zu beschreibende Impfstoff, die schnellste Geschichte waren 4 Jahre. Es hat noch nie eine schnellere Zulassung gegeben innerhalb einer Zeit von einem Impfstoff, der weiterhin da ist, unter 4 Jahren. Wir reden aktuell von 8 Monaten. Das ist nicht so einfach zu bewerten. Wir hatten die gleiche Geschichte dann mit der Schweinegrippe damals. Da gab es auch eine Notfallzulassung. Und alle wissen, was vor allem in Skandinavien passiert ist. Es gab eine extrem hohe Rate an Schlafkrankheit. Und dann musste der Impfstoff relativ schnell vom Markt genommen werden mit allem, was dazugehört ist. Da hat man gesehen, was ein potenzielles Risiko ist, wenn ich diese Zeiten verkürze. Und mir geht es genau um dieses Thema. Diese enorme Verkürzung von Sicherheitsüberprüfungen. Und das kann man jetzt nicht einfach unkritisiert so stehen lassen. Man kann nicht einfach sagen, naja, das machen wir jetzt, wir sind jetzt froh, dass alle im Januar geimpft werden. Ich kann das emotional komplett nachvollziehen. Wenn mir einer sagt, ja, ich will diesen Lockdown nicht, mir nervt das jetzt alles, ich will endlich wieder frei reisen und leben können, das will ja, glaube ich, jeder von uns, dann ist es doch toll, wenn jetzt ein Impfstoff kommt und das ermöglicht. Wenn das so wäre, wäre ich der Erste, der sagen würde, ich auch. Aber erstens, Daten dazu gibt es gar keine. Ob die kommende Impfung irgendwas an der Virusausbreitung verändert, kann man gar nicht wissen, ist auch nicht in den Studien getestet worden. Was wir momentan erwarten können als, wenn überhaupt, Hauptpositivum ist die Reduktion schwerer Verläufe. Ist auch schon mal nicht schlecht, aber das, was wir eigentlich wollen, wenn wir sagen, wir wollen Lockdowns und so verhindern, dann wollen wir die sogenannte sterile Immunität. Das heißt, ich impfe dich und dein Körper entwickelt die Antikörper gegen diesen Virus oder von mir aus auch ein Bakterium, egal was. Und, das heißt, du kannst nicht krank werden, aber vor allem kannst du den Virus nicht weitergeben. Dem sagt man sterile Immunität. Du bist immun und steril im Vergleich zu den Nachbarbürgern. So, und das ist nicht getestet. Es gibt in den Studien keinen Test, der wird die Weiterübertragung verhindert, getestet hat. Die Studien sind gemacht worden zum Testen, ob du als Geimpfter potenziell weniger krank wirst. Schon eine wichtige Information. Aber in Bezug auf diese ganze Volksgeschichte, was passiert mit uns mit Einschränkungen, wie kriegen wir die Virusausbreitung, auf Deutsch die Infektionszahlen, runter, hat das keinen Einfluss, ist nicht getestet. Das Zweite ist, dass in keiner dieser Studien die eigentlichen Risikopatienten getestet wurden. Und das sind ja, das wissen wir alle, die so über 70, vielleicht 75 mit bestimmten Zusatzkrankheiten. Die kommen in den Studien in 2% vor. Das heißt, auf Deutsch sind nicht getestet. Man müsste ja bewusst diese testen.
Also ich habe gehört, dass die Studien sind an 25-jährigen
bis 50 so
gesunden
ungefähr.
Männer getestet worden.
Aber das ist normal.
Und
das
nicht an 70-jährigen kranken Menschen.
Genau. Aber das ist normal. Das ist jetzt nicht zu kritisieren. Das macht man so in diesen ersten
Phasen. Aber das wusste ich noch gar nicht. Das musste mir jemand sagen.
Genau. Leider wird über das gar nicht geredet. Das ist normal. Also das darf man nicht kritisieren, weil deswegen braucht es eben diese Zeit. Man macht das zuerst mal in dieser Gruppe, um überhaupt mal zu gucken, wie geht das. Und dann käme die nächste Studie und die würde man dann an den eigentlichen Zielpersonen machen.
Haben wir nicht.
Die haben wir nicht, weil wenn man das alles teleskopiert,
Also wenn ein gesunder Mensch nicht, das sind ja die Zahlen gewesen, 98% Erfolgsrate bei gesunden Menschen, die kein Virus hatten. Ja. Gut,
glaube ich.
Bin ich ja auch glücklich darüber, dass die Gesunden nicht krank wurden. Das ist
genau.
Großartig. Aber was ist mit einem wirklich älteren Herrn und Dame, die krank sind? Wie reagiert man dann auf diese?
Wir wissen es nicht. Und wir wissen
das sind
es
die
nicht.
Risikogruppen, das sind die Ersten, die geimpft werden.
Wer wird als erstes geimpft laut den Impfplänen, die vorliegen?
Ja, du.
Ich, Gesundheitspersonen und Risikopatienten.
Aber dann habe ich ja dich hier. Wenn was schief gehen würde, wärst ja du eigentlich meine erste Front, oder?
Das ist das zweite Risiko. Wenn wir jetzt tatsächlich erstmal die im Gesundheitssystem arbeiten, was emotional nachvollziehbar ist, wir wollen die ja schützen, dass die weiter arbeiten können. Wenn jetzt aber was passiert, dass im dümmsten Falle bei denen jetzt, das müssen ja gar nicht gleich schlimme Nebenwirkungen sein, aber lass die mal 4 Wochen Fieber und reduzierte Abwehr haben, dann kriege ich Grippe.
Haben wir ja auch Erfahrungen genug, dass Kinder krank sind nach einer Impfung, 3-4 Wochen lang ist absolut
einfach so, normal, dann falle ich einfach aus, weil ich normal krank bin. Nicht, weil ich schlimme Nebenwirkungen habe, ich bin einfach krank, kann nicht mehr arbeiten. Das machen wir jetzt mit unserem Gesundheitspersonal und dann fallen die alle aus und dann bricht alles zusammen. Also das ist ja nicht unbeträchtliches Risiko. Und wenn wir jetzt in die Studien hineingehen, die gemacht wurden bisher, und die sind ja alle veröffentlicht, das kann man reingucken, und wir schauen in die potenziellen Nebenwirkungen, dann gibt es tatsächlich nicht allzu viel schwere Nebenwirkungen, wo ganz furchtbare Sachen passiert sind. Das nicht. Aber
anhand von welchen Angaben wurden diese Nebenwirkungen?
Das sind die veröffentlichten Studien. Die kann man reinlesen. Das sind die Studiendaten von Pfizer,
Ich weiß ja nicht, was passiert nach 3-4 Jahren,
genau,
oder?
Das wissen wir noch gar nicht. Also die Langzeitnebenwirkungen kennen wir sowieso nicht. Wir kennen aber die Kurzzeitnebenwirkungen. Okay. Um die geht es ja durchaus. Wenn
ist
ich
das
jetzt
das größte Risiko, die kurzen, oder kann sich auch langfristig was bilden?
Man muss vielleicht zwei Sachen trennen. Ich glaube, die Kurzzeitnebenwirkungen, die sind nicht gefährlich, heikel im Sinne von schwerst krank. Die können aber durchaus zu einer Einschränkung meiner Leistungsfähigkeit, auch auf Deutsch meiner Arbeitsfähigkeit führen, für eine kurze Zeit. Aber immerhin bin ich nicht einsatzfähig. Und wenn dann 50% der Geimpften nicht einsatzfähig wären, hätte das eine Konsequenz. Mhm. Die zweite Geschichte, das ist noch ein größeres Problem, passiert was nach 5 Jahren?
Das keine Kausalität mehr, oder?
Können wir nicht wissen. Und die Studien sagen natürlich nichts. Wenn ich die erst seit 3 Monaten habe, weiß ich das ja gar nicht. Deswegen dauert 7 Jahre eigentlich eine Impfstoffentwicklung, weil ich ja wirklich gucken will, was passiert nach 5 Jahren. Die Kurzzeitimpfnebenwirkungen kennen wir, aber die sind in Studien veröffentlicht. Da reden wir von 70% Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Ist jetzt nicht extrem schlimm, aber immerhin. Mhm. Aber viel interessanter sind die Laborwerte. Und dort ist in 50-60% zwar wieder erholbare, aber teilweise über 3-4 Wochen bleibende, schwere Reduktion der weißen Blutkörperchen. Neutropenie, sagt man dem. Also die weißen Blutkörperchen sind die Soldaten unseres Immunsystems.
Also ich bin total anfällig.
Und wenn die jetzt runtergehen, dann bin ich ja logischerweise anfällig gegen andere Krankheiten auch, gegen den Grippevirus, der da kommt, gegen Bakterien, gegen was auch immer, weil einfach die Hälfte meiner Soldaten weg ist.
Und bei chronisch kranken Menschen wäre es ja dann gerade verheerend.
Und wir reden jetzt von Gesunden. Und dann, was passiert wohl, wenn ich sowieso schon krank bin? Und jetzt geht das auch noch weiter runter? Und das sind die definierten Daten. Das wissen wir. Und wir wissen, wie teilweise erheblich diese Nebenwirkungen diese Laborwerte runtergehen. Dann hat es aber auch 2-3...
Ja, klar. Wirklich? 50-60% weiße Blutkörper gehen runter über 3-4 Wochen.
Ja. Danach erholen sie sich zwar wieder.
Was bedeutet das für mein Immun? Also ich bin anfällig für jede Krankheit, die kommt, aber gleich böse, oder?
Hart ausgedrückt bin ich auch schon anfälliger gegen den banalen Schnupfen. Das heißt, ich muss ja nicht gleich schwer. Aber eben, jetzt habe ich einfach Fieber, Abgeschlagenheit und Ähnliches. Dann gehe ich als Arzt nicht arbeiten.
Also ich müsste eigentlich nach der Impfung 4 Wochen in Quarantäne.
Im Extremfall müsste man genau das diskutieren. Dann, je nachdem, wie weit die Werte unten sind.
Das wenn man eine Rand ist, habe ich es, oder?
Das Risiko ist extrem hoch. Ja.
Uiuiui.
Und das ist ein Thema. Mhm. Also nicht um Gottes Willen, jetzt sterben alle, das ist ja Unsinn. Mhm. Das sind dann einfach Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit, auch ganz banal. Und wenn das eine Intensivstation trifft, dass die Hälfte des Personals auf einmal wegen Fieber und Abgeschlagenheit nicht mehr arbeiten kann, und seien es nur 10 Tage,
aber machen wir uns jetzt zwei als Einzige diese Überlegung, wenn ja diese 50-60% reduzierte weiße Blutkörperchen Fakt ist, dann darf man doch ja nie die Diskussion kommen, dass man gerade euch damit konfrontieren müsste.
Ist das, wo mich persönlich emotional am meisten berührt, dass genau diese sachliche, und das ist, wir gehen von einer reinen, sachlich, faktenbasierten, wissenschaftlichen Diskussion. Diese Diskussion findet nicht statt. Und das verstehe ich nicht. Auch die Massenmedien diskutieren das nicht. Niemand diskutiert das. Es gibt aber eine einfache Geschichte. Es gibt in Deutschland eine sehr streng schulmedizinisch orientierte Ärztegruppe, die eine Zeitschrift veröffentlichen, Fachpersonal, heißt Arzneimittelbrief. Mhm. Da wird einfach einmal im Monat, fassen die so Facts zusammen. Sind reine Schulmediziner, ganz streng. Und die haben vor einem Monat einen wirklich tollen Artikel zusammengeschrieben über die Risiken bei Entwicklung von neuen Impfstoffen, wenn man die Sicherheitsstudienzeiten verkürzt. Die haben das einfach nur neutral zusammengeschrieben. Die haben auch genau diese ganzen veröffentlichten Studien beschrieben, diese Zahlen, und haben das ganz neutral alles aufgeschrieben. Die haben nicht gesagt, Impfungen sind doof, das sind Schulmediziner. Die haben einfach nur gesagt, auf das ist zu achten, auf das ist zu achten, auf das ist zu achten. Und dieser Text müsste mal breit diskutiert werden, weil der ist genau das, was ich gesagt habe, steht alles auch da drin. Und diese Zusammenfassung von Hardcore-Schulmedizinern, nix Verschwörungstheoretikern oder sonst irgendwas, das sind Impfbefürworter. Dieses müsste mal breit diskutiert werden. Es wird nicht. Es wird nicht diskutiert. Und das ist das, wo einem enorme Sorgen machen muss. Und dann kommt noch ein letzter Teil dazu. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die längere Problematik hinein. Wir kennen schon bei normalen Impfungen ein Phänomen, das wird mit ADE abgekürzt. Antibody Dependent Enhancement. Es gibt Phänomene, wo durch Impfungen, das kann auch durch Erkrankungen passieren, also es könnte auch durch eine Viruserkrankung im Körper passieren, weil die ja Antikörper freisetzt. Und ob jetzt die Erkrankung Antikörper freisetzt oder die Impfung, spielt am Ende für das keine Rolle. Also durch die Entwicklung von Antikörpern auf Fremdstoffe, der Virus ist ein Fremdstoff, die Impfung macht das Gleiche, sind Erkrankungen beschrieben, die durch diese gebildeten Antikörper entstehen. Dem sagt man ADE. Das ist ein bekanntes Phänomen, ist nicht extrem häufig, aber kommt vor. Das passiert aber nicht nach 3, 4, 5 Monaten, sondern das kann nach 2, 3, 4, 5, 6 Jahren erst passieren. Und diese Problematik ist eine der größten Problematiken, die man gar nicht einschätzen kann, wenn man das Ganze verkürzt, weil man ja gar nichts weiß über die Langzeitgeschichten. Es gibt auch keine Laborwerte, die das vorhersagen können. Es gibt keine Möglichkeit, außer der Zeit, das abschätzen zu können, wie hoch so ein Risiko ist. Was es aber war, das haben vielleicht alle mitbekommen, weil es in den Medien klargeschrieben wurde, in dieser sogenannten Astra-Studie gab es 2 Fälle, es wurde bisher nur von einem beschrieben, es gab 2 Fälle, wo eine sogenannte transverse Myelitis aufgetreten ist. Das ist genauso ein Phänomen, wo die Antikörper, die durch die Impfung gebildet wurden, ein eigenes Gewebe des Körpers angegriffen haben. In diesem Falle das zentrale Nervensystem.
Oh, Scheiße.
Das gab dann Lähmungen. Mhm. Und wenn man nach eigentlich richtigem Stand des Vorgehens, wenn das in einer Studie passiert bei der Entwicklung eines Arzneimittels, muss diese Studie sofort abgebrochen werden.
Die Ethikkommission müsste ja hier
eingreifen. Die Ethikkommission müsste eingreifen. Man müsste zurück, und jetzt kommt der Punkt, man müsste zurück zu Phase 1 in die Tierversuche, neu anfangen und herausfinden, ob das, es könnte ja per Zufall gewesen sein. Das heißt ja noch nicht, dass es wirklich von der Impfung kommt. Es ist einfach erstmal passiert. Jetzt muss ich zurück zur Phase 1 und muss in dieser Phase 1 nochmal genauer neu anfangen und schauen, ob es einen Hinweis gäbe, dass diese, und das ist jetzt eine der schwersten Nebenwirkungen, ob diese Nebenwirkung in einer Verbindung stehen kann. Das heißt, ich kann nicht einfach behaupten, das war jetzt die Impfung. Es ist einfach mal passiert. Jetzt muss ich zurück und das alles überprüfen.
Ich hatte gerade auf Facebook ein Foto gesehen, ja, mit 2 Ratten, die sich unterhalten, ja, haben, sagen, ja, dieses Mal haben, ja, genau, wir Glück. Die Versuche laufen am Menschen, genau, ja, nicht an uns. Weil,
was ist passiert? Man ist nicht zurück zur Phase 3, man hat die Studie 5 Tage unterbrochen und weitergemacht. Das ist nicht verständlich. Das ist nicht verständlich. Ich sage nicht, das passiert. Ich sage nur, das ist passiert. Jetzt müsste man es untersuchen. Für das braucht es Zeit. Und obwohl es für mich emotional verständlich ist, dass alle Menschen so schnell wie möglich aus diesem Mist hier raus wollen und wieder frei laufen wollen, an Weihnachtsmärkte wollen und, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich wäre es ja genauso. Ich wäre der Erste, der sagen würde, hier impfen, wenn das gut ist. Ich will auch aus dem Mist raus. Aber das kann nicht sein. Die Datenlage ist nicht sicher, weil man hat alles verkürzt. Und ich verstehe nicht, dass hier keine breite wissenschaftliche Diskussion stattfindet, sondern letztendlich alle auf den Januar hoffen und in den Massenmedien steht, wieso macht die Schweiz so langsam? Das ist jetzt eines des ersten Male, wo ich bin zwar eingebürgerter Schweizer, komme aber aus Deutschland, wie man ja weiß, wo ich zum ersten Mal so froh war, dass in der Schweiz etwas konservativ läuft. Und ich bin nicht immer Fan von der Swissmedic, aber momentan bin ich's, weil die eben zurückhaltend, langsam konservativ sind. Und ich befürchte aber, sie werden auf den Druck der Medien und auch der Politik nachgeben werden und sie werden es nicht so lange halten, wie man es müsste.
Ich habe gerade heute immer noch gelesen, die langsamsten. Wir sind das Schweizer Volk, aber auch speziell Frankreich ist ja anscheinend sehr impfkritisch, Schweden
ich hoffe
auch.
Es.
Ja. Auch in Deutschland kommt immer mehr eine Neigung, dass man da ein bisschen vorsichtig an die ganze herangehen soll. Ja. Aber die Frage ist einfach, wird das Volk hier überhaupt noch gefragt oder kann das einfach über unseren Kopf entschieden werden, wenn ja die Faktenlage, wie du sagst, überhaupt nicht langfristig getestet ist, sondern nur alles auf kurzer Basis. Ich mache mir sogar Sorgen, ob sich das Genom, die DNA eigentlich von uns Menschen durch das ändern kann. Ja. Das hat mir noch niemand beantwortet, diese Frage.
Also das ist genau eine der Diskussionen. Bei der mRNA-Impfung mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit nicht. Aber bei der vektorbasierten DNA-Impfung, weil da passiert eine Interaktion mit dem Genom des Menschen. Mhm. Wir wissen es nicht, aber es könnte sein. Bei der anderen mit Höchstwahrscheinlichkeit nicht. Aber eben, das ist nur eine Impfung. Fünf andere machen das. Da wissen wir gar nichts. Übrigens nebenbei, die mRNA-Impfstoffe haben wir noch ein anderes Problem. Damit diese Messenger-RNA, dieser Bauplan, den man da spritzt, der würde eigentlich kaputt gehen, weil dein Immunsystem macht den gerade kaputt. Damit das nicht passiert, wird der durch eine Verpackung, eine Klarsichtfolie geschützt. Das sind Nanopartikel. Und alle wissen wir, die Problematik der Nanopartikel geht auch in Richtung Kunststoff, aber Nano ist fast noch schlimmer. Das sind mini kleine Teile, die so klein sind, dass sie überall hinkommen, die überhaupt nicht erforscht sind, was sie, wenn die im Körper länger bleiben, machen können. Und alle mRNA-Impfstoffe haben massive Nanopartikel-Schutzfaktoren drin. Und da wissen wir noch gar nichts, was passiert über die lange Geschichte. Aber das sind so diese Geschichten. Und ja, es könnte passieren, dass Epidemiologiegesetz, das Epidemiegesetz der Schweiz, sieht jetzt bereits vor, dass Impfungen für bestimmte Gruppen obligatorisch werden können. Obligatorisch heißt nicht, die Polizei hält mich fest und ich werde gegen meinen Willen geimpft. Das wird hier nie passieren. Nie. Aber die Regierung, der Bundesrat kann entscheiden, eine nicht geimpfte Person darf in diesem Beruf oder in diesem Sektor nicht mehr arbeiten. Das ist jetzt schon möglich.
Und die Privatwirtschaft kann sagen, du kannst nicht ins Konzert bei mir und da und so weiter.
Die Veranstalter sind nicht gezwungen, dich in ein Konzert zu lassen. Die können sagen, ich will eine Impfnachweis, sonst darfst du nicht rein. Die Qantas Airlines Australien hat bereits entschieden, sie werden nur noch Passagiere mitnehmen, die einen Impfnachweis bringen. Das heißt, gezwungen wird hier niemand. Aber man könnte sagen, es gibt einen sozialen Zwang. Wenn ich das nicht bin, darf ich das alles nicht mehr tun.
Du hast ja eigentlich mit deiner Ausbildung zum Arzt auch einen Eid geschworen, oder?
Ja.
Und was wird da ganz konkret gesagt? Du darfst nicht schaden, oder?
Also im Prinzip ist eigentlich die hehrste Grundlage jedes ärztlichen Handelns, nütze, aber wenigstens schade nicht. Also das gilt eigentlich so als
unser Aber das weißt du jetzt mit dieser Impfung nicht. Also wenn du jetzt verpflichtet wirst, Impfungen zu geben, dann wirst du eigentlich, kommst du in einen Konflikt?
Also zumindest komme ich in einen enormen ethischen Konflikt, der auch mal mit den Ethikprofessoren diskutiert werden muss. Wir tun jetzt etwas, von dem wir nicht wissen können, weil einfach die Zeit fehlt, das zu wissen, von dem wir nicht wissen können, was wirklich passiert, ist das ethisch für mich verträglich? Das ist eigentlich, wo jeder beantworten muss, aber das ist eine enorme Gewissensfrage. Und das Dumme ist, dass Gewissen nicht gefragt wird, sondern ich muss das tun, sonst darf ich nicht mehr arbeiten.
Müsstet ihr eure Ärzte nicht zusammenschließen zu einem einheitlichen Verband oder einheitliche Stellungnahme, der sagt, hey, halt, stopp, wir sind die erste Front, wir können hier sicherlich nicht zuvorderst stehen. Wir müssen schauen, dass wir allfällige Probleme, die es geben kann, auch abfedern können. Ja,
das wäre die primärste Aufgabe der Ärzteschaft, zum Wohle der angebildeten Patienten
zu arbeiten. Was macht die Ärzteschaft dazu?
Nichts. Ich weiß von vielen Kollegen im Einzelgespräch, dass sie alle sehr kritisch mit diesen Impfungen, mit diesen neuen Impfungen sehr wohl sind. Wenn sie dann aber vor die Wahl gestellt werden, du schließt deine Praxis morgen, weil, wenn du nicht geimpft bist, darfst du im Gesundheitssystem nicht arbeiten.
Du bist ja Präsident des Vereins SSAMB. Ja. Wäre das eine Option, dass sich die impfkritischen oder vorsichtigen Ärzte sich hier hinmelden und dass man da hier vielleicht wirklich einen Pool schafft, wo man ein bisschen kritisch die Sache analysieren will?
Also das waren wir schon immer. Die SSAMB ist eine Fachgesellschaft, wo es darum geht, präventiv und gesund die Menschen zu betreuen. Mhm. Und wir sammeln schon immer kritische Punkte. Wir betrachten Aluminium, wir betrachten viele, viele Dinge. Und es war schon immer so, wir haben im April auch schon Dinge getan von der SSAMP. Wir haben damals auch über die heikle Geschichte der PCR-Tests ein Forum gehabt. Mhm. Und das ist auch so, wir sind auch jetzt, wir sind keine Impfgegner. Wir sind nicht gegen Impfungen. Wir sind impfkritisch. Das heißt, wir sagen nicht zu allem Ja und Amen. Wir fragen wissenschaftlich kritisch nach. Und das ist bei der SSIMP jetzt auch so. Wir sind so wahrscheinlich momentan der einzigste Ort, wo sich Fachpublikum erstmal sammelt, wo einfach Fragen stellt, die wir nicht beantwortet kriegen. Und wir hoffen, dass wir damit so ein bisschen einen neuen Sammeltopf finden und über das Dinge generieren können. Wir stehen aber vor genau diesem Problem, dass ein zeitlich enormer Druck entsteht. Und wenn dann ab Januar geimpft wird und genau eine solche Verordnung käme, was noch nirgendwo beschrieben ist, ich persönlich aber klar erwarte, also heißt, ohne Impfung darfst du nicht mehr arbeiten. Dann befürchte ich, wird diesem Druck der größte Teil nachgeben, weil jeder hat seine Familie daheim und hat ein Haus zu bezahlen oder Miete oder was auch immer. Und wenn ich meine Praxis schließen muss, was mache ich denn dann? Also das ist so. Andererseits, wenn es alle täten, würde das Gesundheitssystem der Schweiz zusammenbrechen. Das ist halt so ein bisschen ein anderes Thema. Und das ist so die enorme, emotional schwierige Situation, in der wir uns momentan befinden. Wir müssten unbedingt wissenschaftliche weitere Untersuchungen mit diesen Impfkandidaten machen. England hat angefangen. Man könnte jetzt eine Sache sagen, das Schöne ist, wir haben jetzt einen Massenversuch auf einer abgeschlossenen Insel. Jetzt lassen wir die doch mal 6 Monate da sein und beobachten mal, was passiert. Das wäre jetzt schön und das wäre jetzt eine schöne Schweizer Tradition, ein bisschen konservativ, alleine bleiben, die Swissmedic
wartet. Das ist ja unser Motto, wir machen nicht mit.
Das wäre jetzt genial und wir hätten jetzt eine tolle Chance, aber ich befürchte, das wird nicht dazu kommen.
Ich habe gehofft, dass mein Bauchschmerzen vor der Sendung weg wäre, nach der Sendung. Es ist das Gegenteil der Fall. Ja. Es macht echt Kopfschmerzen und Bauchweh, die Sache so machtlos zu betrachten. Ja. Ich finde das wichtige Fakten, die du heute gebracht hast. Und ich finde auch, wir sind alle gefordert, eigentlich hier mal bitte kritisch die Sache zu analysieren. Ältere Leute, die krank sind, sollten vielleicht nicht unbedingt bei der ersten Garde sein, oder?
Ich halte das für heikel, für sehr heikel.
Zumal diese weißen Blutkörperchen dokumentiert runtergehen.
Ja, wenn das passiert in der Altersgruppe.
Und wir wissen nicht, ob wir daraus letztendlich noch Mensch bleiben. Es könnte auch eine Veränderung geben.
Definitiv. Ja, nicht übermorgen, aber längerfristig gesehen. Ja. Deswegen wäre halt eine der Geschichten, die auch leider zu wenig gemacht wird. Impfungen müssen entwickelt werden, alles ist gut. Aber jetzt kurzfristig, was hilft kurzfristig? Wir müssen alles tun, unser Immunsystem, meine Verteidigung gegen Viren nach oben zu fahren.
Ja.
Und da gibt es ganz viele Optionen, die leider eben auch nicht diskutiert
nicht
werden.
Nicht mal diese D3, die Studie mit 190.000 Amerikanern.
So tolle Studien.
Die haben einen hohen D3-Pegel und waren nicht mal mehr positiv bei einem Test.
Ja, dass ich das.
Was es ja gibt, sensationell ist. Kein
so
Mensch redet
Daten.
Hier in Europa über diese Studie, oder?
Ja, genau.
Die Sendezeit läuft ab, aber ich glaube, wir haben das Wesentlichste eigentlich mal so gesagt, dass uns alle ein bisschen Schmerzen macht und Bauchschmerzen. Ich habe keine Lösung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sitzen alle da irgendwo im gleichen Fahrwasser drin. Aber für uns als Kurs24 ist es einfach wichtig, Ihnen hier eine andere Sichtweise darzulegen, die basiert ist auf Fakten. Jetzt wissen wir die Fakten, wie es weitergeht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich hoffe einfach, wir bleiben zurückhaltend und schauen, was die Nebenwirkungen sind und sind nicht da bei den Ersten dabei und schon gar nicht ihr als Ärzte.
Absolut.
Oder? Weil euch brauchen wir ganz dringend. Ja. Lieber Simon, herzlichen Dank für diese Aufklärungssendung und Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.